Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon mit Friedbert Meurer. Schönen guten Morgen. Unsere Themen: Veröden ostdeutsche Städte zur Oberbürgermeisterkonferenz Ost. Ein Interview mit Rolf Karbaum, dem Oberbürgermeister von Görlitz. Uhr 8:11. In Görlitz hat gestern Abend eine Konferenz der ostdeutschen Oberbürgermeister begonnen. Gemeinsam ist den meisten von ihnen, dass die Kassenlage ihrer Städte äußerst angespannt ist. Eine Arbeitslosenquote von im Schnitt 20% sorgt für hohe Sozialhilfekosten. Die Einnahmen aus Körperschafts- oder Gewerbesteuer sprudeln weniger als im Westen. Und ein Problem bilden auch die enormen Leerstände auf dem Wohnungsmarkt. Ganze Häuser sollen abgerissen werden, weil die Wohnungen vor sich hin rotten und niemand sie mieten will. In Görlitz selbst begrüße ich nun Professor Rolf Karbaum, Oberbürgermeister der Stadt, parteilos. Guten Morgen, Herr Karbaum.
Schönen guten Morgen.
Wo drückt denn der Schuh die ostdeutschen Städte am meisten?
Sie haben im Grunde genommen mit Ihrer Anmoderation den Katalog unserer Sorgen schon fast vollständig genannt. Es sind in der Tat zunächst einmal die Finanzen. Es ist weiterhin natürlich das Problem Arbeitslosigkeit. Sie haben das etwas vorsichtig formuliert, über 20%, das ist richtig. Wir liegen deutlich über 20%, beispielsweise hier in Görlitz gegenwärtig bei 23%. Und Sie haben dieses Problem des Wohnungsleerstandes angesprochen, der natürlich zu tun hat mit dem Weggang von Menschen aus unseren Regionen, insbesondere von jungen Menschen, die entweder keine Ausbildungsstelle oder nach ihrer Ausbildung keine Arbeitsstelle haben. Ein Problem, das uns außerordentlich belastet, weil dadurch auch in gravierender Weise Altersdurchschnitte unserer Städte verschoben werden und Lebensbäume beinahe auf den Kopf gestellt.
Wenn Ihre Bevölkerung in der Stadt immer älter wird, was bringt das mit sich?
Das hat natürlich die Folge, dass im Grunde genommen alles hinausläuft auf reine Konsumtion. Wir brauchen natürlich Produktion, wir brauchen Dienstleistungen, wir brauchen ein quirliges, lebendiges Leben in unseren Städten. Und nicht nur den einkaufenden Rentner, wenn ich das einfach mal so überspitzt formulieren darf, was sicherlich nicht ganz korrekt ist. Wir haben natürlich ein sehr hohes Angebot inzwischen an entsprechenden altersrelevanten Dienstleistungen, beispielsweise betreutes Wohnen und Ähnliches in ungewöhnlich hoher Konzentration, wie es das wahrscheinlich in keiner westdeutschen Stadt gibt. Das deutet auf diese ungute Entwicklung auch hin.
Was kann denn eine solche Oberbürgermeisterkonferenz Ost, Sie sind der Gastgeber heute, was kann sie bewirken, was kann sie erreichen?
Zunächst einmal kann sie dazu beitragen, dass wir uns über unsere Probleme klar werden, dass wir uns diese Probleme eindeutig nennen, dass wir über diese Probleme reden. Wir sitzen ja im Deutschen Städtetag alle zusammen, haben aber dort, ich sage einmal, eine Art des Klagens, die unangepasst ist. Wir klagen auf unterschiedlichem Niveau. Westdeutsche und, ich sag mal, ostdeutsche Oberbürgermeister.
Also will sagen, die Westdeutschen haben eigentlich weniger Grund zur Klage.
Die haben auch ihre Gründe, das will ich gar nicht vom Tisch wischen, aber die sind für uns mitunter auf einem Niveau, von dem wir nur träumen können. Das ist einfach nicht angepasst. Und deshalb gibt es ja seit fast 10 Jahren, demnächst ist ein Jubiläum, ein 10-jähriges Jubiläum, diese Runde der ostdeutschen Oberbürgermeister, die sich mit der für uns spezifischen Art der Probleme befasst. Und dazu gehören natürlich auch Informationsaustausche, beispielsweise über solche Probleme wie die, wie können wir uns dagegen wehren, dass wir a priori als ostdeutsche Städte immer in die Ecke des Rechtsextremismus und der braunen Brühe gestellt werden. Das ist natürlich ein großes Problem, das grundsätzlich so pauschalierend gegenwärtig gehandelt wird.
Ist dieses Problem auch sozusagen wirtschaftsschädlich? Bleiben Investoren weg?
Das hat natürlich unmittelbare Einflüsse. Natürlich fragt ein Investor, was passiert hier, wovor muss ich mich gegebenenfalls schützen oder wie sicher bin ich? Und das ist ausgesprochen wirtschaftsschädlich und man sollte dieses Problem, glaube ich, in ganz Deutschland vergleichend miteinander betrachten und nicht so einseitig. Dieses Gefühl haben wir sehr stark und wir müssen uns dagegen wehren.
Umgekehrt ist es so, dass im Westen der Eindruck entsteht, wenn etwas passiert in Ostdeutschland, die erste Reaktion ist abwehrend aus Ostdeutschland.
Ja, das ist sicherlich teilweise auch der Fall, aber das ist schon eine Folge dessen, was ich hier anspreche, dieser pauschalierenden Beurteilung.
Und wie wollen Sie sich dagegen wehren, gegen die pauschalen Urteile?
Wir können nur aufklärend wirken, wir können natürlich diese Dinge nur aus unserer Sicht ansprechen und verdeutlichen, klar machen, dass das nicht ein ostdeutsches, sondern ich meine ganz klar ein gesamtdeutsches Problem ist. dass teilweise dieses Problem überzogen, und zwar unangemessen überzogen, dargestellt wird. Bei allem Bedauern, dass wir bei jedem einzelnen Vorfall empfinden, sollte man nicht generalisierend urteilen.
Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, Herr Karbaum, dass ostdeutsche Städte auf zu großem Fuß leben würden, weil sie zu viel Personal im öffentlichen Dienst hätten?
Das halte ich für eine völlig unangemessene Beurteilung. Ich denke, man sollte hier genauer hinschauen. Man muss sich zunächst mal die Vergleichsgrößen klar machen, die auch historisch bedingt nicht unmittelbar immer übereinstimmen. Man muss also die Basis, die Vergleichsbasis zunächst einmal normieren, um eine solche Aussage treffen zu können. Das ist eine der vielen pauschalierenden Aussagen, mit denen ich nicht leben mag. Wir sind in unseren Verwaltungsstrukturen teilweise effizienter und durchaus weiter als dieser seit Jahrzehnten gewachsene und durchaus schwerfällige Apparat westdeutscher Verwaltung. Das muss man der Vollständigkeit halber auch hinzufügen.
Aber höre ich zutreffend heraus, Sie haben Personal im Schnitt mehr Personal als im Westen, aber es liegt einfach sozusagen an der Geschichte.
Es liegt an der Geschichte und es liegt an den Vergleichen. Also nehmen Sie nur mal das Problem Kindertagesstätten. Da sind wir ja dabei, das von dem damaligen Angebot der DDR abzubauen auf ein heute übliches Maß. Der entgegengesetzte Vorgang vollzieht sich im Westen, eigentlich der Aufbau von unten nach oben, also sich weiter ausweiten. Und damit ergeben sich schon völlige Schieflagen beim Vergleich solcher Dinge.
Das war Professor Rolf Karbaumer, erster Oberbürgermeister der Stadt Görlitz. Und da gibt es heute eine Oberbürgermeisterkonferenz Ost. Danke für das Gespräch. Auf Wiederhören, Herr Karbaumer.
Ja, vielen Dank. Wiederhören.
8.20 Uhr ist es. 20 nach 8.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Peter Lang am Mikrofon. Schönen guten Morgen. Die UNESCO hat den heutigen Mittwoch zum Welttag der Poesie erklärt, also sprechen wir nachher mal über Poesie, und zwar mit dem Schriftsteller, Dichter und Büchnerpreisträger Peter Rühmkopf. Wenn Sie heute auf vielen Kanälen plötzlich und unerwartet Gedichte hören, dann sollte Sie das nicht wundern. Heute ist der zweite Welttag der Poesie, ausgerufen von der UNESCO, der Kulturorganisation der UNO. Poesie in den Zeiten von BSE, Maul- und Klauenseuche, neuer Balkankrise, passt das zusammen? Was an unserem Alltag ist noch poetisch und gibt es so etwas wie einen Gebrauchswert der Poesie im Alltag? Darüber wollen wir mit jemandem sprechen, der von Berufswegen mit Dichtung zu tun hat. Ich begrüße am Telefon den Dichter, Autor und Büchnerpreisträger Peter Rühmkopf. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Rühmkopf, wenn die UNO solche Tage auslobt, dann ist das immer ein ziemlich sicheres Indiz, dass es um den Gegenstand, der da hochgelobt wird, nicht zum Besten bestellt ist.
Nee, dass er am Absterben ist.
Ist die Poesie notleidend am Absterben?
Naja, weshalb ruft man sonst den Tag des Baumes auf, ja? Auch weil es ein Waldsterben gibt und die Poesie ist schon ein bisschen so allgemein in eine kulturell-ökologische Nische gerückt. Das glaube ich schon.
Halten Sie denn so einen Tag für sinnvoll?
Ja, ich bin ganz überrascht, dass es diesen Tag überhaupt gibt und ich hoffe, dass das Interesse diesen Tag überdauert.
Was antworten Sie denn heute einem jungen Menschen, wenn der fragt, was bringt mir ein Gedicht, wozu soll ich das lernen?
Ja, es ist so ähnlich, dass die Frage können Sie genauso gut bei der Musik stellen, was bringt mir die Musik und was habe ich davon? Was bringt mir ein schön gemaltes, komponiertes Bild und was kann ich daraus für mich herauslesen, nicht? Das gilt für die Künste ganz allgemein und so insofern auch für die Poesie. Wem es Spaß macht, der soll zu Gedichten greifen. Wer da nicht beeindruckbar ist, der kann ja außen vor bleiben. Eines muss ich sagen. Es ist ein kleiner Zirkel, der auch immer kleiner wird, der sich um die Poesie schart, wie um eine Erweckungsstation, weil sie sich vom Gedicht doch gewisse Botschaften erwartet, die sie sonst in der übrigen Welt nicht erfährt.
Nun steht ja die deutsche Dichtung besonders immer auf so einem hohen, denkmalhohen Sockel. Hat sich da nach Ihrem Eindruck in den letzten 20 Jahren was geändert?
Ich habe immer mich selbst bemüht, sie vom Sockel herunterzuholen und sie auf weltliche Bühnen zu stellen. Sie kennen ja den alten Zusammenhang, der Name Lyrik leitet sich von der Lyra ab. Und insofern bin ich sehr oft mit Musikern aufgetreten und dann sind wir auf öffentliche Podien gestiegen und haben versucht, diese scheinbar monologische Gattung zum Dialog mit dem Publikum zu bringen.
In welcher Situation lesen Sie denn Gedichte privat?
Privat? Aus Genuss. weil ich mich selbst wiederfinden möchte. Gedichte haben etwas Monologisches. Sie haben einen sehr intimen Charakter der Selbstbesprechung und der Selbstbefragung, für die die sonstigen Gattungen nicht zuständig sind. Und es kommt eines hinzu. Gedichte sind die einzige Gattung, die sie sich einprägen können, die sie im Kopf mit sich vortragen können, die sie anderen mitteilen können. Und dieser Geselligkeitsgeist, der breitet sich dann auch aus.
Wenn Sie ein Gedicht verfassen, in welchem Verhältnis steht denn da Ihr Spaß an der Wortakrobatik zu der Absicht, so etwas wie eine Botschaft zu vermitteln?
Die Botschaft heißt einfach, man möchte sich selbst verfassen. Wir heißen ja im Großen und Ganzen Verfasser und wir versuchen uns, ich würde sogar sagen, in Stunden der Anfechtung zusammenzufassen. Wir versuchen uns zu sammeln und wenn es diesen Beruf speziell betrifft, dann versuchen wir uns in Strophen zu fassen und in Zeilen zu sammeln und dann ergibt sich so etwas, dass das völlig zerstreuselte Ich auf einmal wieder Form und Umriss bekommt.
Wie entstehen denn Ihre Gedichte? Fahnden Sie da gezielt nach Eingebungen oder lassen Sie sich da eher von Zufall?
Naja, die Eingebungen kommen ja da zunächst mal von der unergründlichen Fortuna, aber den Rest muss man selber machen und das muss dann auch so aussehen, als ob es von Fortuna eingegeben ist. Es ist eine Mischung aus Inspiration und experimenteller Arbeit.
Es ist ja bekannt, dass sich Menschen gerade in Not- und Leidenszeiten erinnern an Gedichte, die sie früher mal auswendig gelernt haben. Sind Gedichte hauptsächlich was für schlechte Zeiten?
Gedichte sind nichts für Leute, die auf dem normalen Lebensbahnen ein stromlinienhaftes Fortkommen haben. Gedichte sind etwas für Problemträger. Gedichte sind etwas für Leute, die mit sich nicht im Reinen sind. Gedichte sind etwas für Menschen, die seltsame Widersprüche in sich empfinden und diese gern aufgehoben sehen möchten. Und so etwas ist nur möglich im sinnbildlichen und utopischen Raum des Gedichtes.
Heißt das, dass die Deutschen von ihrer Mentalität her eine besondere Affinität zu Gedichten haben?
Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Man müsste ja sonst die Dichtkunst aller anderen Länder ausschließen. Dieses Bedürfnis, sich gesammelt, auf kleinem Raum gesammelt zu erleben und sich in schwierigen Stunden doch irgendwie, irgendeine Art von Beistand zu erfahren, das kann man nicht auf Deutschland allein beschränken.
Jetzt kann ich Sie natürlich nicht entlassen ohne die Bitte oder die Frage nach Ihrem Lieblingsgedicht.
Die Frage ist eigentlich ein bisschen indezent, weil meine Lieblingsgedichte ein ganzer Kosmos sind aus Gedichten. Aber weil ich im Augenblick gerade mich mit Ringelnatz beschäftigt habe, will ich Ihnen gern was vorlesen, wenn Sie noch die Zeit dafür haben.
Wie nehmen Sie uns?
Die nehmen Sie sich. Das Gedicht heißt Don Quixote. Und weil es so schön und zugleich so schön unbekannt ist, will ich es Ihnen mal zu Ihrer Erbauung vorlesen. Die Winde ziehen weiter und sind auf einmal wieder da. Sind wütend, lau oder heiter, dir wieder nah. Wie jede Wolke, die gelbe, die graue, die rosige wiederkehrt, verändert, doch immer dieselbe. Ist das nicht begrüßenswert? Ein Schutzmann ist keine Tante. Frage die Wolke, frage den Wind, warum Bekannte nicht immer Freunde sind. Es gibt so viel Bekanntes in der Welt. Deshalb hat Cervantes den Don Quixote aufgestellt.
Peter Rümkopf war das, der Schriftsteller und Dichter, zitiert Ringelnatz. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Rümkopf. Und auf Wiederhören.
Danke Ihnen herzlich. Wiedersehen.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Jürgen Liminski. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Handys gehören längst zum gewohnten Bild auf Spielplätzen und Schulhöfen. Mit der neuen Generation der Mobiltelefone, die auf der CeBIT in Hannover vorgestellt werden, sollen Jugendliche demnächst nicht nur telefonieren und inhaltvolle Sätze per SMS verschicken, sondern auch im Internet surfen und unterwegs online spielen können. M-Entertainment, mobile Unterhaltung heißt das neue Zauberwort. Aber der Spaß kostet Geld, meist solches, das die Jugendlichen nicht haben. Das schafft Konflikte zu Hause oder führt geradewegs in die Schuldenfalle. Schon heute haben viele Jugendliche den Überblick über ihre Handykosten verloren. Britta Demmer hat sich bei Ihnen und Ihren Helfern umgehört.
Kram nach Groschen zum Telefonieren ist out. Wenn sich Sebastian mit seinen Freunden verabreden will, zückt er sein Handy. Alle in seiner Klasse besitzen eines. Wer keins hat, steht auf dem Schulhof alleine, denn er kann nicht mitreden, wenn es um die billigsten Tarife geht oder wenn die Internetadressen für die coolsten Klingeltöne ausgetauscht werden. Aber es darf nicht irgendein Mobilfon sein. Markenqualität sollte es schon haben, meint der 15-jährige Realschüler aus Leverkusen.
Es gibt ganz billige Handys, 69-Mark-Handys, sind natürlich nicht so angesehen. Dann sagt einer, ach Gott, guck mal, Nokia ist wie bei den Autos der Porsche, also das Beste eigentlich. Und das ist halt am meisten angesehen dann.
Vor 4 Monaten hatte Sebastian seine Mutter rumgekriegt und er durfte sich ein Handy kaufen. Seitdem haben die mitleidigen Blicke und der Spott seiner Klassenkameraden endlich ein Ende. Denn jetzt ist auch er immer für jeden erreichbar. Seine Freundin Annika hatte bisher keinen Erfolg, ihre Mutter zu überzeugen.
Ich gehe viel tanzen, ich bin viel unterwegs und ich möchte gerne für meine Freunde und für meine Familie überall erreichbar sein. Und das bin ich ohne Handy nie. Und meine Freunde haben alle ein Handy und wenn ich da als Einzige keins habe, ist das oft schon ziemlich doof.
Dass ein Leben ohne Handy ihre 15-jährige Tochter zum Außenseiter macht, will Lisa, Chefsekretärin bei einer Kölner Versicherung, nicht recht glauben. Und die Notwendigkeit, ständig erreichbar zu sein, sieht sie auch nicht. Nicht einmal für ihren Chef, der sich um viele 100 Angestellte kümmern muss.
Wir sind eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen. Sie hatte immer ihre Telefonkarte dabei. Und ich denke nicht, dass sich die Situation wesentlich verbessert. Und insgesamt finde ich die ganze Sache einfach viel zu teuer. Wenn ein Vertrag abgeschlossen werden würde, dann müsste ich natürlich für alles einstehen. Auch wenn Annika ihr Handy mal weitergeben würde oder ihre Freunde würden telefonieren. Das ist ja ein Risiko, was sich gar nicht mehr einschätzen lässt.
Die Prepaid-Karten, die Sebastian als Alternative zum Vertrag ins Feld führt, kommt für sie nicht in Frage. Das sei Geldschneiderei. Natürlich räumt sie ein, habe das Handy auch etwas Gutes. Die Kinder lernen enorm viel über die moderne Kommunikationstechnologie. Sie sei oft was erstaunt, wie selbstverständlich und geschickt die Jugendlichen mit der neuen Technik umgehen. Sebastian trägt Zeitungen aus, um sein Handy zu finanzieren. 75 Mark investiert er jeden Monat in sein Mobilfon. Das sei aber nicht viel, meint er, verglichen mit den Gebühren, die seine Schulkameraden zahlen.
Aus unserer Klasse ist einer, der gibt dafür meistens so im Monat 150 Mark aus. Ja, ich kenne auch welche, die geben noch mehr aus, also bis zu 250 Mark geben ein paar aus. Ich schreibe meistens SMS, kostet 39 Pfennig ein SMS und wenn ihr so 10, 20 Stück am Tag schreiben, ist nicht billig.
60 Millionen dieser beliebten Kurznachrichten werden täglich in Deutschland verschickt, die meisten von Jugendlichen. Sebastian habe seine Telefonkosten jedoch unter Kontrolle, denn er hat ein Handy mit Prepaid-Karte. Vor überraschend hohen Telefonrechnungen ist er damit zwar gefeit, aber es hält ihn nicht davon ab, sein ganzes Taschengeld zu verquasseln. Dramatischer sieht die Situation bei Jugendlichen aus, die schon volljährig sind und einen Handyvertrag unterschrieben haben, berichtet Sabine Schweinoch von der Schuldnerhilfe Köln.
Wir hatten vor einigen Wochen eine Informationsveranstaltung durchgeführt bei Auszubildenden und einfach mal in die Runde gefragt. Von ungefähr 25 Leuten hatte jeder Einzelne ein Handy. Und die Rechnungen fingen bei 80 Mark an und hörten bei 200 bis 300 Mark auf. Einzelne Jugendliche sagten aber auch dann selber, dass sie auch Rechnungen von 1000 Mark schon mal vorliegen hätten.
Wenn das Taschengeld oder die Ausbildungsvergütung nicht reicht, werden bei Eltern oder Freunden Schulden gemacht. Aber das kann schon der Anfang einer Schuldenfalle sein, warnte Sabine Schweinoch. Denn das Leben auf Pump wird zur Gewohnheit. Wenn die Jugendlichen erstmal volljährig sind und sie Kredite von Banken bekommen, wird neben dem Mobilfon auch der Führerschein, das Auto oder der Urlaub finanziert. Viele verlieren dann völlig den Überblick über ihre Finanzen, erklärt die Schuldnerberaterin.
Relativ oft kommen Jugendliche aber erst, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Und das dauert ein paar Jahre. Das heißt, wenn mit 18 oder 19 Schulden gemacht werden, wird es im Allgemeinen erst nach 3, 4, vielleicht 5 Jahren so schlimm, dass sie wirklich Hilfe brauchen, also unbedingt Hilfe brauchen.
Meist geht es bei diesen Jugendlichen um 10.000 bis 30.000 Mark Schulden. Ein wesentlicher Teil davon wird durch das Mobilfon verursacht. Und das werde weiterhin zunehmen, warnt Stefan Hauser von der Schuldnerberatung der Caritas in Köln. Denn mit der neuen Generation von Handys, die es ermöglicht, im Internet zu surfen und zu chatten, Musik herunterzuladen und Videos anzuschauen, werden auch die Telefonrechnungen steigen. Aber die Hauptursache für viele Handyschulden sieht er darin, dass dem Jugendlichen bei Vertragsunterzeichnung nicht klar ist, welche Ausgaben auf ihn zukommen. Die Mobilfonindustrie wirbt mit Handys, die angeblich nur 1 Mark kosten.
Und du gehst hin mit 18, hast einen Personalausweis, legst da die Mark hin und schon hast du einen Vertrag, der mindestens zwischen 400 bis 600, 700 Mark kostet. Und das siehst du am Anfang ja nicht. Ne? Erstmal siehst du eine Mark, die du ausgibst, telefonierst in den ersten ein, zwei Monaten relativ viel und hast sehr schnell Kosten, die sich auf 500 Mark bis 1.500, 2.000 Mark belaufen.
Viele Teenager seien in unserer Konsumgesellschaft völlig überfordert, meint Stefan Hauser. Der verantwortliche Umgang mit Geld und Verträgen, der als selbstverständlich vorausgesetzt wird, muss von vielen erst gelernt werden.
Britta Demmer war das über die Handyschuldenfalle für Jugendliche.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Eine angenehme Mittagsstunde wünscht Werner Löw. Guten Tag. Auf unserem Programm heute ein Schwerpunkt natürlich die gestrigen Wahlen in Wien mit der absoluten Mandatsmehrheit für Bürgermeister Häupls SPÖ, mit den herben Verlusten für die Freiheitlichen und dem großen Stimmenzuwachs für die Grünen. Wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist, wer jetzt anders gewählt hat als beim letzten Mal, das sagt nach Wahlen immer eine Wählerstromanalyse und es sagt speziell jetzt in Wien einiges aus, was da politisch passiert ist in den letzten Wochen, wird man vielleicht annehmen können. Die Wählerstromanalyse zusammengestellt von Thomas Kluger.
Die Wiener Sozialdemokraten sind offenbar dabei, ihre ursprünglichen Stammwähler wieder zurückzugewinnen, also die Arbeiter. Vor allem junge Arbeitnehmer haben wieder SPÖ gewählt, sagt Günter Ogris vom Institut Sora.
Die SPÖ hat seit der letzten Nationalratswahl 40.000 freiheitliche Stimmen wieder gewonnen. Sie hat auch etwa 18.000 Stimmen von Grünen und Liberalen zusammengewonnen. Das heißt, der SPÖ ist es gelungen, von beiden politischen Richtungen Stimmen zu attrahieren und damit diesen Erfolg zu landen.
Die FPÖ hat nicht einmal die Hälfte ihrer Wähler von 1999 halten können. Der Großteil ist überhaupt gleich zu Hause geblieben.
Die FPÖ hat also vor allem durch Wahlenthaltung verloren, 58.000 Stimmen durch Wahlenthaltung weniger, aber eben auch 39.000, 40.000 Stimmen an die SPÖ, also in zwei Richtungen. Eine klare Abwanderung der Wähler, einerseits durch Unzufriedenheit und Fernbleiben oder durch direkten Wechsel zur Sozialdemokratie.
Und auch im folgenden Beitrag lassen wir Meinungsforscher zu Wort kommen, nämlich zur Frage nach den Motiven für die Entscheidung der Wienerinnen und Wiener gestern am Wahltag.
Die Wiener Wahl wurde von den Pensionisten entscheidend beeinflusst. Für Meinungsforscher wie Sora-Chef Christoph Hofinger hat hier die SPÖ die ausschlaggebenden Prozentpunkte abholen können.
Durch die Bildung der Bundesregierung waren wahrscheinlich viele SPÖ-Pensionisten im letzten Jahr verunsichert, auch durch die EU-Sanktionen. Und es war jetzt bis zum Schluss nicht ganz klar, wird die SPÖ die Pensionisten mobilisieren können. Es ist ja dann im Endeffekt sehr stark gelungen. Letztendlich hat wahrscheinlich die Polarisierung zwischen Jörg Haider und Michael Häupl der SPÖ auch in diesem Segment genutzt.
Zur Erklärung, ein Drittel der Wahlberechtigten war gestern älter als 60 Jahre. Einen weiteren mitentscheidenden Punkt sieht OGM-Chef Wolfgang Bachmeier. Wolfgang Bachmeier sieht Haiders Rolle im Wiener Wahlkampf kritisch.
Wir haben klare Umfragen vor der Wahl, die zeigen, dass die Freiheitlichen etwas besser lagen als am Wahltag selbst. Daher der Schluss liegt nahe, dass Haider mit seinem Eingreifen, seinem Emotionalisieren in der Endphase weniger die eigenen Wähler mobilisiert hat, vielleicht sogar mehr die anderen Wählerschichten und damit das Ziel eigentlich verfehlt hat.
Um es hart zu formulieren, hat der Dr. Haider seiner eigenen Partei geschadet?
Ja, das muss die eigene Partei, das müssen die Freiheitlichen selber diskutieren. Ich glaube, dass Ries Passer und Patrick Bablé in ihrer durchaus gut angelegten Strategie eigentlich ganz schön hineingepfuscht hat.
Rainer Hasi ist nachgegangen der Frage nach den Motiven für die gestrige Wahlentscheidung in Wien.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Guten Tag, eine angenehme Mittagsstunde wünsche ich. Zum Österreich 1 Mittagsjournal begrüßt Sie Christel Reis. Unsere Beitragsthemen heute. Im Nationalrat begann heute Vormittag die Debatte über das Budget 2002. Das erste Euro-Budget und erstmals soll ein Nulldefizit erreicht werden. In Deutschland haben heute die umstrittenen Castor-Atommülltransporte ihr Ziel, das Zwischenlager Gorleben in Niedersachsen, erreicht. Die Banken erhöhen die Gebühren, das nicht unumstritten, denn durch das Ausmaß der Erhöhungen kommen sie im Jahre der Euro-Einführung auf runde Summen. Der Konsument zahlt offenbar drauf, ohne mehr für seine Mehrkosten zu bekommen. 9:59 ist es jetzt. Erstmals seit 4 Jahren war wieder ein umstrittener Atommülltransport unterwegs. Unterwegs auf der Reise von der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague in das deutsche Zwischenlager Gorleben. Und wieder hatten Atomkraftgegner erfolgreich gegen den Atomtransport demonstriert. Sie haben ihr Ziel, nämlich den Transport enorm zu verteuern, erreicht und damit auch Nachdenklichkeit bis Protest zu verursachen. Tausende Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Der Transport auf der Schiene war verzögert worden. Heute früh ging die letzte Strecke relativ problemlos über die Bühne, oder besser gesagt über die Straße. Aus Deutschland Birgit Schwarz und Fabio Polli.
Noch gestern ist es den Demonstranten gelungen, den Castor fast 19 Stunden aufzuhalten. Heute brauchte der Transport auf dem als besonders gefährlich angesehenen letzten Teilstück von 20 Kilometern nur knapp 1,5 Stunden. Tausende Polizisten bewachten die riesigen Atommüllbehälter. Ihnen stand heute im Regen und bei eisiger Kälte nur eine Handvoll Demonstranten gegenüber. Ein Polizist?
Das letzte Stück war aus der polizeilichen Sicht sicherlich so, wie wir uns das vorgestellt haben.
Die Straße von der Verladestation Dannenberg nach Gorleben war praktisch hermetisch abgeriegelt. Entlang der Strecke Sperrgitter und 2 Polizeikordons. Einer direkt an der Straße, der andere 50 Meter weit weg, um mögliche Blockierer schon frühzeitig abzufangen. Dazu kam, dass der Transport heute sehr zeitig losfuhr und auch alle Zufahrtswege genau kontrolliert wurden. Nach der gestern von der Polizei als Niederlage eingestandenen Blockade heute ein Sieg? Polizeisprecher Achim van Bemmerten.
Ich würde in diesem Zusammenhang nicht von Sieg oder Niederlage sprechen. Ich denke, dass es insgesamt eine sehr friedliche Angelegenheit jetzt zumindest am heutigen Tage gewesen ist.
Können Sie allen Ernstes zweimal im Jahr so einen Aufwand betreiben?
Die Frage stellen Sie an den falschen Adressaten. Also ich bin Polizeibeamter. Diese Frage müssen die Politiker stellen und die müssen Ihnen da die passende Antwort drauf geben. Wir, die Polizei, wir können also nicht sagen, wir machen das nicht oder wir haben keine Zeit oder wir können das personell nicht schaffen.
Können Sie sich eine eigene Meinung leisten zu dieser Frage?
Ich selber stehe der Atomindustrie auch mit sehr gemischten Gefühlen gegenüber und hätte auch Bauchschmerzen, wenn ein so ein Castor-Behälter bei mir in meinem Landkreis stehen würde.
Die größeren Proteste gab es in den vergangenen Tagen, inklusive der langen Blockade. Die Anti-Atom-Bewegung ist sozusagen dem Castor entgegengegangen, statt ihn in Dannenberg zu erwarten. Damit hat sie die 20.000 Polizisten starke Truppe gezwungen, sich über ein größeres Gebiet zu verteilen und ihre Chancen vergrößert. Heute waren die meisten Polizisten an der letzten Straße, da gab es dann kein Durchkommen mehr. 700 Festgenommene, einige Verletzte auf beiden Seiten, einige zerstörte Polizeiautos, das ist die vorläufige Bilanz des Transportes, dessen Schutz fast eine Dreiviertelmilliarde Schilling gekostet hat. Ob das in den nächsten 10 Jahren noch zweimal pro Jahr durchzuhalten ist, muss die Politik entscheiden. Sie hat von hier aus auch ein deutliches Signal bekommen. Der Widerstand ist auch nach 25 Jahren ungebrochen. Und auch wenn diesmal weniger Demonstranten gekommen sind als beim letzten Transport vor 4 Jahren, das nächste Mal kann alles schon wieder ganz anders sein.
Fabio Polli war das aus Deutschland. Wir bleiben noch beim Thema Atom und kommen aber jetzt nach Tschechien. Die Situation nämlich um das tschechische Atomkraftwerk Temelin, die spitzt sich wieder zu. Ein wesentlicher Teil der österreichischen und auch der tschechischen Atomgegner erklärte heute, die geplante Umweltverträglichkeitsprüfung werde ab sofort boykottiert. Damit drohen neue Protestaktionen und auch Grenzblockaden. Werner Hofer berichtet.
Komödie, Scheinprüfung, Alibi-Handlung. So kommentierten die Atomgegner heute bei einer Pressekonferenz in Linz die Gesamtumweltverträglichkeitsprüfung, kurz UVP, für das AKW Temelin in ihrer derzeit geplanten Form. Diese UVP war von Bundeskanzler Schüssel und dem tschechischen Ministerpräsidenten Miloš Zeman im Dezember vergangenen Jahres in Melk vereinbart worden. Die Atomgegner hatten sich daraufhin bereit erklärt, keine weiteren Grenzblockaden durchzuführen. Seit heute ist die Situation aber eine andere. Die Atomgegner erklärten ihren Ausstieg aus diesem Melker Abkommen. Denn so wie die UVP jetzt laufen solle, sei sie alles andere als umfassend und ausreichend. Das werde man nicht mittragen, so die Atomgegner. Sie stellten sozusagen ein Ultimatum. Bis Ostern sollten die tschechische Seite, aber auch die österreichische Regierung, ein neues UVP-Konzept vorlegen, das eine seriöse Prüfung garantiere. Geschieht dies nicht, werde man den Druck wieder verstärken, so die Atomgegner. Was im Klartext heißt, neue Protestaktionen und möglicherweise auch wieder Grenzblockaden.